Hallo, Dila, hörst du mich? Hallo?
Hallo?
Ja, super. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ich höre dich auf jeden Fall sehr gut. Wir haben jetzt ein Thema, das haben wir umschrieben mit politisches Asyl ist ein Grundrecht. Es darf nicht die Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei geopfert werden. Es geht also sozusagen um politisches Asyl. Es gab jetzt einen langen Marsch, um auf diese Problematik, auf diese Grundrechtseinschränkung aufmerksam zu machen. Aber vielleicht kannst du konkret mal nennen, es gibt, glaube ich, da 4 Menschen von diesen Fällen oder von dieser Einschränkung betroffen sind. Und vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer ausführen, bitte.
Es geht um das politische Asyl. Also es sind nicht 4 Personen, es sind 6 Personen mit meinem Mann eingeschlossen, dem İlker Şahin. Und zwar hat aber eine Person von den Betroffenen seinen Aufenthalt wiedererlangt.
Ah.
Genau, der Faruk Erdoğan hat seinen Aufenthalt wiederbekommen. Es gibt aber natürlich noch nichts, was er in der Hand hat, also sein Pass oder sein Reisepass sozusagen für Flüchtlinge, den hat er noch nicht erhalten. Es gab halt nur den Zuspruch, dass er den jetzt bekommen wird.
Darf ich dich da mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Kurz zur Faruk Erdoğan. Wir hatten auch bei uns in der Sendung schon über ihn geredet. Das ist ein Mensch gewesen, der war in der Türkei inhaftiert, relativ lange, und ist dann aber auch in der Bundesrepublik Deutschland wegen 129b inhaftiert worden,
genau.
Ist dann aber auch freigesprochen, war aber mehrere Jahre, ich glaube 5-6 Jahre im Knast, hatte auch psychische Probleme. Okay, also ist auf jeden Fall ein politischer Gefangener, also ein Aktivist, der in der Türkei schon verfolgt worden ist, aber auch hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und sozusagen, was er hatte, ein Aufenthaltsstatus, wurde alles rückgängig. Kannst du es vielleicht mal genauer erläutern, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, weil ich habe es auch nicht mehr genau so parat.
Genau, also er war halt hier auch inhaftiert, auch unter schweren Isolationsbedingungen. Er wurde dann letztendlich in allen Punkten freigesprochen. Er hat danach seinen Aufenthalt verloren. Den hat er jetzt, nachdem er sich dem Widerstandsrat hier in Deutschland, den wir gegründet haben, hat er sich ja daran beteiligt, sozusagen, ist auch dabei gewesen, wo wir halt die ganzen Demos für die Aufenthaltsrechte und Asylrechte gemacht haben. Und letztendlich hat er vor ungefähr einem Monat hat er ein Schreiben bekommen, wo es hieß, dass er seinen Aufenthalt wieder zurückbekommt. Der Grund dafür, für den Entzug sozusagen, war, dass man ihm gesagt hat, es läuft noch ein Verfahren, eine Ermittlung, Entschuldigung. Mhm. Es läuft noch eine Ermittlung gegen sie und diese Ermittlung wurde eingestellt. Deshalb hat er das jetzt sein Schreiben bekommen, dass er halt seinen Aufenthalt wieder bekommt. Aber er ist der Überzeugung, dass er halt immer noch dem Widerstand sozusagen noch nicht aufgibt, bevor er sein Flüchtlingspass oder sein Reisepass sozusagen in der Hand hält mit dem Aufenthalt. Genau.
Ja, das kann ich verstehen. Ich nicke jetzt den Kopf. Ich sag's dir einfach, weil du kannst es ja nicht sehen, weil wir sind Radio. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass du hast gesagt, also der lange Marsch, der wurde organisiert von einem Widerstandsrat. Und langer Marsch, das ist in Deutschland nicht so gebräuchlich, also zumindest nicht von den deutschen Linken. Das ist ein langer Marsch, der geht immer durch verschiedene Städte. Und das habt ihr jetzt, glaube ich, auch gemacht. Und vielleicht die Frage, also wie ich das verstanden habe, da musst du mich einfach korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ihr habt den langen Marsch gemacht, um auf die Situation eben von den, du hast mich ja korrigiert, von den 6 Menschen aufmerksam zu machen und dass sich da was tut.
Genau, richtig. Ja, also vielleicht nochmal vorweg, also wir haben diesen Widerstandsrat 2018 November gegründet. Das hat mit 2 Personen angefangen. Der eine ist der Deniz Yildiz und der andere ist mein Ehemann İlker Şahin. Die haben halt, also wir eigentlich, ich bin halt auch immer dabei gewesen, November 2018 haben wir in Düsseldorf vor dem Innenministerium in NRW hatten wir eine Mahnwache aufgestellt, 3-mal die Woche. Die ging ungefähr jetzt bis letztes Jahr März. Durch die Pandemie mussten wir das leider, konnten wir das nicht mehr weiterführen. Hat man uns eigentlich auch den Grundrecht auf Protest auch ein bisschen entzogen. Genau, und da haben wir uns halt gedacht, okay, was können wir sonst machen, um ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen und ein bisschen die Bevölkerung so ein bisschen darüber zu informieren, dass es so etwas hier in Deutschland gibt. dass Menschen aufgrund ihrer politischen Identität eigentlich kriminalisiert werden. Und die politische Arbeit begrenzt sich halt auf Kundgebungen und Demonstrationen und Antirassismuskonzerte. Und das ist eigentlich alles gegen Rassismus und Faschismus, wo eigentlich jeder Mensch, der in Deutschland lebt, es steht ja im Gesetz sozusagen, dass man gegen Faschismus kämpfen muss oder soll. Das ist ja halt so, ne, eigentlich vorgeschrieben. Und aber das wiederum wird dann den Menschen, die dann halt deren Aufenthalte dann entzogen wurden, so ein bisschen zum zum Verhängnis, sage ich mal. Weil das Innenministerium und die Ausländerbehörde diese ganzen Aktionen mit Terrororganisationen in Verbindung bringt, obwohl das halt hier alles, also angemeldete Demonstrationen, es sind sogar 1. Mai-Kundgebungen mit drin. Hm. Also da kann man sich auch so ein bisschen die Stirn runzeln.
Ja, ja.
Deniz Yıldız ist zum Beispiel in der Akte vermerkt, dass er am Jahrestag dieses Nagelbombenanschlags in Köln in der Kolbstraße, was 2004 die NSU dort diesen Anschlag ausgeübt hat, dass er da an der Kundgebung teilgenommen hat oder angemeldet hat. Also das ist alles, was in dieser Ordnungsverfügung, was dann von der Ausländerbehörde sozusagen ausgestellt worden ist, was da alles aufgezählt wurde, also Kundgebungen. Und da haben wir uns halt gedacht, okay, also jetzt können wir den Widerstandszelt, also die Mahnwache in Düsseldorf nicht mehr abhalten, dann müsste man irgendwas anders machen. Und dann dachten wir an einen langen Marsch. Und das ging dann halt quer durch Deutschland. Und ja, also wir waren 12. und am 13. April waren wir in Hamburg. Und dann waren wir am 14., 15. April in Berlin. Und dann ging es weiter nach Magdeburg am 16. April. Und von dort aus weiter nach Bielefeld am 17., 18. waren wir in Köln, 19. Frankfurt und Darmstadt, 20. Mannheim und 21. Stuttgart. Und am 22. und 23. waren wir dann wieder in Köln. Den 23. hatten wir uns so abgemacht, dass der Ilker Şahin hatte eine Verhandlung an dem Tag, eine Gerichtsverhandlung. Da wollten wir das dann halt vor dem Gerichtsgebäude sozusagen den langen Marsch beenden mit einer kleinen Kundgebung. Die Gerichtsverhandlung, die wurde leider verschoben, aber wir haben die Kundgebung nichtsdestotrotz durchgeführt und da unseren langen Marsch beendet, sag ich mal. Wir haben natürlich in dieser Zeit, wo wir halt in den verschiedenen Städten waren, ganz viele Unterschriften gesammelt und es war halt so, dass immer die Reaktion von der Öffentlichkeit, von der Bevölkerung immer so war, dass es so unglaubwürdig rüberkommt. Ich meine, jetzt schwerpunktmäßig bei meinem Ehemann, er kam 2007 kam er nach Deutschland und beantragte Asyl. Der wurde ihm dann 2010 bewilligt. Und 2012 haben wir geheiratet. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Wir haben auch einen Sohn, der ist 2016 geboren. Und 2015 hat man ihm seinen Aufenthalt entzogen. Und da ist immer diese Frage immer, ja, aber Sie sind doch deutsche Staatsbürgerin, wieso bekommt er dann nicht seinen Aufenthalt? Das kann doch nicht sein. Und es ist halt so ein bisschen so unglaubwürdig. Ja, würde man jetzt annehmen, aber wenn es jetzt, die begründen das ja alles mit Terrorismus. Und bei Terrorismus ist dann alles andere, dann anderes Grundrecht sozusagen auf Meinungsfreiheit oder auf Protest, das ist dann alles immer so runtergestuft dann. Sogar also die Eheschließung oder Familie. Zum Beispiel ist ja eigentlich, hat ja die Familie einen besonderen Schutz eigentlich genau. Auch im Gesetz. Aber genau.
Also man kann es so sagen, du hattest ja gesagt, im Grunde genommen, um da nochmal drauf zurückzukommen, gegen Faschismus, das steht ja selbst im Grundgesetz, gibt es ein Naturrecht auf Widerstand, so sage ich es mal mit meinen Worten. Und genau. Das wurde halt geahndet, das haben ja die Akteure, die Menschen, die jetzt sozusagen runtergestuft, die von Abschiebung bedroht sind, wahrgenommen und sind dafür bestraft worden für ein antifaschistisches, demokratisches Grundrecht, also ein Anliegen. Das wird abgestraft, weil es eben höhere Interessen, das hat also einmal, gut, es wird mit Terrorismus stigmatisiert. Wichtig ist auch, glaube ich, dass immer die Türkei als NATO-Bündnispartner, als wichtige strategische Schlüsselstellung, die Türkei da in dem Raum hat, ist ein größeres Recht, also da geht das Menschenrecht flöten. Das ist so ein bisschen so der Zusammenhang und das ist natürlich so, die Menschen gerade auf der Straße, die nur durch die herkömmlichen Medien informiert sind, wissen es nicht besser, können es nicht besser wissen und sind natürlich erstmal ungläubig. Und die haben sich ja teilweise für politische Gefangene in der Türkei engagiert. Sie haben sich für die linke politische Gruppe Gruppiorum engagiert. Und das wird ihnen alles vorgehalten. Das ist also sozusagen, und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, der also eine antifaschistische, Gruppierung zum Beispiel antifaschistische, ja, linke politische oder auch von mir aus auch revolutionäre Gruppe, Musikgruppe, da für sich zu engagieren gegen die Schwierigkeiten, dass Gruppierung hier auftreten kann und so weiter und so fort. Und das wird sozusagen, das schließt sich dann negativ zu Buche. Das ist, glaube ich, so der Hintergrund. Das ist natürlich so, das erfährt man eben nicht in der Tagesschau, sondern da muss man eben diesen langen Marsch machen, so als Gegenöffentlichkeit, um überhaupt die Bevölkerung dazu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn zumindest jetzt der Faruk Ehren zumindest jetzt dann passt zurück, und ist es ja ein kleiner Erfolg, aber natürlich sind das ja insgesamt 6 Leute und da muss es auf jeden Fall weitergehen, da muss man weiter dranbleiben. Und das ist natürlich, gut, der andere Punkt ist noch bei der Pandemie, da kann man natürlich auch sagen, die Erfahrung, die wir jetzt am 1. Mai gemacht haben, dass eben die Demonstrationen von Linken wegen Hygienevorschriften oder genug Abstand verboten worden sind, wie zum Beispiel in Hamburg. Und während die Freidenker, Freidenker wäre ja schön, die Querdenker, die können zum Beispiel machen, was sie wollen. Da wird eher noch Beifall geklatscht von der Polizei. Also das ist auf jeden Fall so die politische Situation, die hier in Deutschland ist, wo die auf dem rechten Auge blind sind, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und dagegen habt ihr sozusagen eine Kraft gesetzt. Ja, also das ist vielleicht so dieser Zusammenhang, der schwer zu begreifen ist, weil er erst ganz neu ist, beziehungsweise die Erfahrung machen wir immer wieder. Und der Punkt, du bist ja auch nicht nur, dass du politisch dagegen bist, sondern bist natürlich auch unmittelbar betroffen. Einer von diesen Betroffenen ist dein Ehemann, der ist der Vater eures gemeinsamen Kindes. Und das ist natürlich dann noch eine nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv, auch eine schwierige Konstellation. Ich sage es mal so ganz ein bisschen allgemein. Also auf jeden Fall ist es ein Problem.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also das ist jetzt, es heißt zwar, der Aufenthalt von Ilker Şahin wurde jetzt entzogen, aber als Familie bekommen das alle mit. Also der Ehepartner und das Kind, es bekommt einfach die Einschränkungen mit. Es gibt eine 30-Kilometer-Begrenzung, die er halt nicht verlassen darf vom Wohnort. Und dann gibt es halt noch einmal wöchentlich die Meldepflicht bei der Polizei. Ja, genau. Also das bekommt halt die Familie sozusagen wirklich mit.
Das ist richtig. Also diese 30-Kilometer-Verfügung heißt ja, dass er dann seinen Heimatort nicht verlassen darf. Das ist natürlich dann auch für eine Familie, die vielleicht auch mal reisen will, schwierig. Ja. Ne? Also so, oder wenn er sich einmal in der Woche bei der Polizei melden muss, ist natürlich auch eine Einschränkung sozusagen. Und das ist natürlich auch nicht nur für Familie, das ist ja schon für einen Menschen, der jetzt keine familiären Bindung hat, ein Problem. Aber das kommt ja noch, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ich denke aber, das ist wichtig, dass ihr das nicht nur so gesagt habt, so beklagt, sondern da sind ja viele von betroffen und dass ihr sozusagen euren Mund aufgemacht habt und dafür auf die Straße gegangen seid. Ne?
Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz. Also er hat zwar diese einmal die wöchentliche Meldepflicht bei der Polizei, aber jetzt beim Termin bei der Ausländerbehörde 2015, wo ihm sein Reisepass für Flüchtlinge, wo ihm der entzogen wurde und die Ordnungsverfügung ausgestellt wurde, da hat er, also mein Mann, er hat da direkt auch betont, dass er dieser Meldepflicht nicht nachgehen wird. Und bis jetzt, also wir haben jetzt Mai 2021, war er noch kein Mal bei der Polizei zur Unterschrift, sage ich mal. Deshalb sind natürlich immer wieder so kleinere Verfahren, die dann im Gericht aufgemacht werden. Es läuft sich immer auf Bußgeldbescheide sozusagen.
Das ist natürlich auch schwierig, die dann zu bezahlen. Auf jeden Fall sind das Repressalien, da sich gegen zu wehren, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, aber ist natürlich auch schwierig, gerade wenn es ist ja nicht nur seine Existenz, sondern wenn er eben auch deine, beziehungsweise auch die des eines kleinen Kindes, das seit 2016, also jetzt 5 Jahre alt ist, davon betroffen ist. Ja, und es gibt ja auch so, was ein anderer Punkt war, einer von den Betroffenen, das fand ich auch so, der hatte eine eine Ehefrau, die war im Gefängnis gewesen, die war in Isolationshaft, die war wegen 129 B verurteilt. Da hat der Öffentlichkeit zugemacht und das war da ein Grund. Sie hatte auch Probleme in der Isolationshaft, es ging ihr da nicht gut und da hat er eben versucht, Öffentlichkeit herzustellen, dass er da sozusagen demonstrierte. Und das war dann der Vorwurf, dass ihn dann sein Asylrecht oder auf jeden Fall, dass das sehr sanktioniert wurde, also sehr eingeschränkt wurde. Das sind also so Fälle, also von einer politischen Betätigung, die unser eins, also die mit dem deutschen Pass ein selbstverständliches Recht ist, aber solchen Menschen dann sozusagen abgesprochen oder gerade wenn sie sich dann eben für Grundrechte, elementare Grundrechte dann auch engagieren, das wird ihnen dann sozusagen zum Vorwurf gemacht, beziehungsweise dann gibt es Repressionen. Also das sind einfach so wichtige Fälle, um das auch nochmal dran zu rennen, was das einfach heißt. Das heißt, dass die Flüchtlinge, die hier sind, die sind ja nicht freiwillig hier, sondern sie mussten ihr Land verlassen, jetzt in dem Fall der Türkei, und also sich halt dann trotzdem dagegen wehren, gegen die Verhältnisse, die hier in der Bundesrepublik Deutschland nicht so wesentlich in der Türkei, aber auch repressiv sind, gerade gegen die Migrantische, du hast das angesprochen mit NSU, die Verquickung von Geheimdiensten von der NSU mit Faschisten ist ja auch sehr offensichtlich, und wenn du dich dagegen wehrst, das ist so der Kontext, den ihr da so offen gemacht habt, also eine ganz wichtige Sache.
Ja. Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass er gegen den Haydar Demiral, der halt auch davon betroffen ist, von diesem entzogenen Aufenthalt, der hat jetzt im Juni, also nächsten Monat, eine Verhandlung anfangen. Das ist im Oberlandesgericht in Düsseldorf. Mhm. Er wird angeklagt mit 129b und also das ist halt so der Lieblingsparagraph, das dann gegenüber Linke und Sozialisten sozusagen benutzt wird. Das ist halt diese Kriminalisierung.
Das ist eben ein Organisationsdelikt, wo es natürlich sagen, die und die Gruppen sind terroristisch, Gruppierung gehört zu einem terroristischen Zusammenhang, der in der Türkei irgendwie militärisch, auch politisch-militärisch kämpft. Und das ist so, aber es ist ja nicht nur, das betrifft die Sechs, sondern es betrifft natürlich die Flüchtlinge insgesamt, die natürlich auch, wenn sie hier leben wollen, Familie haben oder auch generell immer sehr aufpassen müssen. Wir müssen immer abwägen, wollen wir uns weiter politisch engagieren oder ducken wir uns und damit uns nichts passiert. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem. Und ich denke, ihr habt das mit dem langen Marsch ziemlich thematisiert. Und da denke, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Und ja, wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Mhm. Möchtest du vielleicht noch irgendwie was zum Schluss sagen? Ihr werdet auf jeden Fall dranbleiben. Es ist, wie gesagt, es gibt ein positives Element mit Faruk Erhan, aber wie gesagt, wenn der eine Mensch da jetzt ein 129b-Verfahren hat, möchtest du zum Schluss noch was sagen?
Also ich möchte auf jeden Fall betonen, dass es nicht nur diese sechs Personen betrifft. Es gibt Unmengen von Menschen, die aufgrund ihres politischen Engagements oder etwas anderes ihr Aufenthaltsrecht verlieren oder deren der Aufenthalt entzogen wurde. Auf jeden Fall, wir müssen uns zusammentun, die Stimme erheben und dann wird das klappen. Es ist halt nichts, was nicht geschafft werden kann. Und unser Widerstand beläuft sich jetzt im Momentan auch montags halt in der Ausländerbehörde Bergisch-Gladbach und donnerstags vor der Ausländerbehörde in Köln. Aber wir könnten das natürlich zusammen mit den Leuten, die halt vielleicht dazu kommen möchten, das nochmal ein bisschen weiter ausbauen. Wir wollen unser Aufenthaltsrecht zurück und den bekommen wir. Das war mein Schlusswort.
Genau, und ich denke, das ist natürlich auch die Deutsche Linke, die jetzt ein Teil der zumindest zuhört, das vielleicht sich da auch irgendwie einbringt. Und es ist auch gut, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um die Sechs, sondern es geht generell um die Situation von Geduldeten, von Flüchtlingen. Dass da wieder. Okay, ich fand das ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke, halt uns auf den Laufenden, Dida. Und bis bald. Ciao.
Okay, danke schön. Tschüss.